Dieser Podcast wird präsentiert von Green Roggenkamp, Ihrem Partner für nachhaltige Gebäudetechnik. Viel Spaß bei der Episode Energiespeicherung.
Thomas, in den letzten Episoden haben wir darüber gesprochen, wie wir Energie nachhaltig erzeugen, wie wir Wärme und Kälte in Gebäuden so hinbekommen, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr benötigen. Heute wollen wir ein Stück weit darüber sprechen, wie wir Energie speichern können, wenn wir gerade mehr produzieren, als wir brauchen, und wie wir dann darauf wieder zurückgreifen können, wenn wir gerade nicht so viel produzieren können, weil zum Beispiel die Sonne nicht scheint oder es windstill ist. Welche Möglichkeiten haben wir denn ganz generell für die Speicherung von Energie? Ich weiß, dass das in den letzten 10 Jahren immer wieder großes Thema war, wenn es um die Energiewende ging, dass immer wieder diskutiert wurde, wie können wir denn die Energie, die wir da produzieren, auch zwischenspeichern?
Generell würde ich sagen, werden wir so schnell eh nicht von der Grundlastversorgung durch Kraftwerke wegkommen. Also wir werden wahrscheinlich auch weiterhin große Kraftwerke haben, die laufen und die Spitzen sozusagen auch glätten können. Nichtsdestotrotz ist jedes Gebäude als komplett autark vorstellbar, wenn ich die Photovoltaik-Stromerzeugung so in 3 Größen, sage ich jetzt mal, speichern kann. Also so würde ich es mal skalieren in 3 Größen. Sagen, du kannst jetzt schon einen 3 kW oder 5 kW oder Kilowattstunden, was so ein kleiner Batterieblock speichern kann, kannst du dir in dein Haus reinstellen. Und damit kannst du dann tagsüber den Strom, den du mehr erzeugst, in die Batterie stecken, speichern und nachts dann, wenn du Strom brauchst, weil du brauchst dann der Wecker und die Heizung, die Umwälzpumpe, das braucht alles Strom im Gebäude, muss nachts laufen und das könntest du damit versorgen. Allerdings hat eine Batterie nicht zu vernachlässigen durch die Umrichtung des Stroms Verluste in Höhe von 20-25%. Also auch da geht schon eine Menge verloren. Der beste Speicher, den ich mir vorstellen kann, ist ein Wärmespeicher. Ein Speicher in Form eines großen Wassertanks zum Beispiel. Könnte man für jeden, der einen Öltank daheim hat, wäre das eine Option für als Häuslebesitzer, dass du umstellst auf Wärmepumpe und dann tagsüber, wo auch warm ist draußen, die Luftwärmepumpe laufen lässt und den tagsüber erzeugten Strom dazu dann nutzt, die Wärme mit der Wärmepumpe zu erzeugen und dann das Wasser in diesem Tank zum Beispiel von 40 auf 60 Grad hochzuziehen. So hast du dann nachts und die nächsten Tage einen Speicher von Wärme. Das heißt, da brauchst du dann keine Wärmepumpe mehr, die dann nachts läuft, sondern nur noch den Grundstrom für die Pumpe praktisch und den Rest der Energie. Und das ist, darf man nicht vernachlässigen, das ist eh für Menschen so schwierig, diese Big Numbers, ja, die großen Zahlen, so Energie von, du brauchst in deinem Haus, ein normales Einfamilienhaus braucht ungefähr 5000 Kilowattstunden Strom und 50.000 Kilowattstunden Wärme. Also da ist der Faktor 10 mal eben dabei. Ja? Also man darf nicht vernachlässigen, dass die Wärme ein richtig großer Faktor ist an Energie, die im Gebäude gebraucht wird. Und wie gesagt, die kannst du in einem Wassertank hervorragend speichern. Und denn je nachdem, wie groß man den Tank macht, gibt es auch Überlegungen, dass man zum Beispiel einen Eisspeicher nutzt. Also bei Industrieprozessen macht das durchaus Sinn, dass du in der Lebensmittelbranche ist ja ganz oft, dass man unter 0 Grad braucht und dann kann man den ganzen Sommer über den Strom oder die Energie nutzen, die dann zur Verfügung steht, um Eis aufzubauen. Wurde ja auch schon vor 150 Jahren in Brauereien so gemacht. Da haben sie ja umgekehrt im Winter das Eis geklopft aus Bächen und Seen und im Keller gelagert. Und mit diesem Eis haben die das ganze Jahr diesen Keller kalt gehalten. Und genauso könnte man es heute auch machen. Man könnte im Sommer den Strom nutzen, um Eis zu erzeugen in einem großen Tank lagern und diesen Eisspeicher, was auch heute gängige Technik ist, nicht stark gerade, aber das wird meiner Ansicht nach in Zukunft stärker werden, die Eisspeicher in der Lebensmittelbranche gerade, und damit dann das ganze restliche Jahr von diesem Eisspeicher zehren. Also Wärme und auch Kälte in Form von Eis ist ein sehr, sehr guter Speicher. Und wenn ich den zum Beispiel auch im Gebäude lagere, dann habe ich überhaupt keine Verluste. Ja, weil die Wärme, die der abstrahlt, die geht ja eh wieder ins Gebäude. Das heißt, gut, im Sommer ist es nicht unbedingt hervorragend. Ja, sollte man schon dämmen, dass man da nicht 25, 30 Grad im Wohnzimmer im Sommer hat. Aber ich kann dann ab August, September oder Juni, Juli, August, September diesen Wassertank, wenn ich einen größeren habe, vollladen. Und dann kann ich von November bis Januar locker daraus leben. Das ist also eine sehr effiziente Form der Speicherung ohne Verluste. Denn die, wie gesagt, die Wärme bleibt im Gebäude.
Aber das heißt, im Idealfall habe ich eine Kombination dann, oder? Also ich hätte quasi einen Wärmespeicher und ich hätte vielleicht aber trotzdem irgendwo noch eine Batterie, um einfach den normalen, haushaltsüblichen Stromverbrauch, sage ich jetzt mal, den ich in der Nacht habe, darüber noch ein Stück weit abzudecken?
Ja, diese Kombination ist ideal, halte ich auch für gut. Wobei es, ob es wirtschaftlich ist, bezweifle ich, denn so eine Batterie hat eine Lebenszeit von 12 bis 17 Jahren vielleicht. Und amortisiert sich aber auch in der Zeit. Also ob das wirtschaftlich ist, deswegen sage ich auch, eigentlich ist die Grundversorgung aus der Steckdose, ja, mit einer zentralen Erzeugung wahrscheinlich auch nicht schlecht und auch langfristig wirtschaftlich. Aber alleine für die Autarkie macht es Sinn, so eine kleine Batterie daheim zu haben, für den Strom, den die Umwälzpumpen brauchen, und eben einen Wärmespeicher oder Kältespeicher dazustellen. Dann hast du eine perfekte Kombination. Wobei auch die Wärmepumpe an sich zwar die Elektrifizierung super umsetzt, aber die großen Mengen, und da, wie gesagt, Faktor 10 von Wärme zu Strom, die großen Mengen wird man so für gerade Industriebetriebe oder in Stadtzentren nicht speichern können. Dafür werden wir andere Mittel oder andere Speicher brauchen. Hier ist wahrscheinlich Power to Gas und Power to Liquid die Antwort. Dass man mit Strom oder mit regenerativ erzeugtem Strom Erdgas oder Bio-Erdgas, Biomethan, CH4, erzeugt und das dann in die jetzige Gasleitung einspeist. Das heißt eben auch, der Gaskessel, den du jetzt daheim hast, den kannst du noch die nächsten Jahre auch regenerativ weiterhin nutzen. Das ist also nicht verteufeln die Technik, sondern nur umnutzen. Und das Gleiche gilt dann auch für Power to Liquid. Man kann mit verschiedenen chemischen Prozessen genau das Gleiche statt mit Gas auch mit Biodiesel machen oder mit Biomethan und so auch Insellösungen oder Flugzeuge oder Schiffe, ja, mit regenerativem, grünem Energieträger versorgen.
Könnte ich rein theoretisch, jetzt mal ganz laienhaft rumgesponnen, könnte ich eigentlich rein theoretisch auch selbst Wasserstoff erzeugen?
Power to Gas ist in erster Linie sogar Wasserstoff, denn wenn du den normalen Elektrolyseur, was ja einfach ein Wasserbecken, ja, und da leitest du Strom durch mit einer Kathode und einer Anode und dann kommt oben raus H2, Wasserstoff, und O, Sauerstoff. Ja. Und genau das deswegen ist eigentlich die Wasserstoffproduktion und auch die Wasserstofftechnologie ist gerade sehr gehypt. Ich glaube zwar nicht, dass sie eben unser Energieproblem löst, aber es ist eine Möglichkeit, um Energie zu speichern. Und du kannst mit einer Brennstoffzelle eben Wasserstoff erzeugen und nachher auch sehr einfach wieder umdrehen den Kreislauf und den Wasserstoff zu Strom machen.
Das heißt, ich hätte in der Theorie vielleicht sogar mal die Möglichkeit, mein Wasserstoffauto mit dem Wasserstoff zu betanken, was ich selbst in meinem Haus nachhaltig produziert habe.
Ja, wenn du die Ressource Geld vernachlässigst, wäre das eine durchaus sinnvolle Lösung, dass man einfach Wasser mit dem Elektrolyseur zu Wasserstoff macht. Den Wasserstoff speicherst du, der hat natürlich eine schöne Energiedichte, ja, in flüssiger Form, also muss man noch komprimieren. Das ist eben so auch der Nachteil von Wasserstoff, dass du zum Transport musst du ihn eigentlich verflüssigen oder auch unter Hochdruck stellen und dann ist es wieder etwas aufwendig. Aber als reiner Energieträger ist Wasserstoff spitze, weil klar, wenn du es verbrennst, dann kommt H2 und dann O dazu und dann hast du H2O. Perfekt.
Wunderbar. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Verkehr und Autos gesprochen. Das wird Thema unserer nächsten Episode sein. Bis dahin erstmal danke dir.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Green Roggenkamp, Ihrem Partner für nachhaltige Gebäudetechnik.